The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Heute zu Gast bei mir ist Dr. Elly-Katharina Pohlkamp, eine ausgewiesene Japan-Expertin. Und dementsprechend ist der Titel der heutigen Folge Die Rolle Japans als geopolitischer Akteur. Liebe Elly, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst und dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dann lass mich dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, bevor ich eine ganz kurze Einführung in das Thema gebe und wir dann in der gemeinsamen Diskussion über die Rolle Japans nicht nur beim kürzlichen G7-Gipfel, sondern auch die Rolle Japans im Indo-Pazifik-Raum sprechen werden. Liebe Elly, du bist Visiting Fellow für Japan beim Asienprogramm des European Council on Foreign Relations, einer der führenden Thinktanks grundsätzlich zu Geopolitik. Du bist seit langem auch bei dem Agora Strategy Institute bei uns als Fellow aktiv, insbesondere als Ostasien- und Japan-Expertin, kennst das Thema durch und durch, hast dazu veröffentlicht und geforscht. Zuvor warst du auch bei dem Progressiven Zentrum als Policy Fellow, auch noch zu den Themen EU-Japan und hast auch Erfahrung noch im öffentlichen Sektor, unter anderem als Beraterin der Hessischen Staatskanzlei und Forscherin am Deutschen Institut für Japan-Studien in Tokio. Das heißt, du warst nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch in Japan selbst längere Zeit vor Ort und kennst durch und durch die geografischen und geopolitischen Gegebenheiten des Landes. Umso mehr freue ich mich, dass wir dazu heute sprechen können. Jetzt hat man gesehen, alleine an den letzten Kanzlerreisen von Bundeskanzler Scholz, dass Japan auch für Deutschland wichtiger geworden ist. Auch die Europäische Union hat zunehmend einen Fokus auf Japan. Das letzte halbe Jahr hatte Japan zudem die G7-Ratspräsidentschaft und gleichzeitig setzt Japan auch sehr starke eigene Akzente in der gesamten Region Ostasiens. Das ist sicherlich der führende geostrategische Rivale von China. Bei der Frage Taiwan, die natürlich immer im Raum spielt, ist auch Japan einer der entscheidenden Akteure. Und Japan hat als in viel stärkerem Maße als Deutschland tatsächlich eine Zeitenwende umgesetzt oder ist dabei, sie umzusetzen, sehr konsequent. Ursprünglich war Japan immer eine Friedensmacht, das ist auch in der Verfassung verankert. Gleichzeitig hat Japan jetzt seinen Militärhaushalt massiv erhöht, investiert stark in seine Streitkräfte, setzt sehr stark wieder auf Abschreckungen, auf politische Allianzen und versucht sich wirklich gegenüber China zu positionieren, mit China zu positionieren natürlich auch, aber Japan ist einfach als Akteur entscheidender geworden und das schwappt auch rüber als Welle nach Europa, kann man sagen. Japan trägt als einziges asiatisches Land überwiegend auch die westlichen Sanktionen gegen Russland nach dem russischen Angriffskrieg mit. Das heißt, man hat das Gefühl, da ist ein neuer, wirklich wichtiger Player auf globaler Ebene, nicht neu erschienen, aber hat sich stärker etabliert. Das heißt, liebe Elly, wenn du die letzten Jahre auf die Entwicklungen im Pazifikraum, Indo-Pazifikraum zurückschaust, wie bewertest du die Rolle Japans und warum ist Japan für uns wirklich ein wichtiger Akteur geworden?
Ja, vielen Dank, Timo. Du hast ja schon eine sehr wichtige Einführung zu der Rolle Japans gegeben. Also grundsätzlich ist es so, dass Japan den Indo-Pazifik und auch die strategische und geostrategische Bedeutung des Indo-Pazifik relativ frühzeitig erkannt hat und auch dahingehend erkannt hat, dass es wichtig ist, eine regelbasierte Ordnung im Indo-Pazifik zu haben, um gleichzeitig auch seine eigene nationale Sicherheit zu gewähren. Und somit hat Japan im Prinzip bereits 2006 eine Strategie für den Indo-Pazifik entworfen und somit mehr oder weniger das Copyright für diese gesamten Strategien, die daraufhin gefolgt sind, durch die USA, durch Deutschland, Niederlande, die Europäische Union und Großbritannien jetzt auch, im Prinzip ein Vorreiter gewesen, dass es der Indo-Pazifik eine Region ist, auf die geschaut werden muss, die von strategischer und geopolitischer Relevanz ist, nicht nur für die Länder im Indo-Pazifik, sondern eben auch für Europa, Die Seewege, der Warenhandel, der ist so hoch, der durch den Indopazifik läuft. Und dadurch ist es wichtig, dort eine regelbasierte Ordnung zu halten. Japan hat seitdem immer während eine sehr starke Diplomatie fortgeführt und auch sich dafür eingesetzt, hat seine strategischen Allianzen ausgeweitet. Das liegt zum einen daran, Japan ist zwar der stärkste Verbündete und Allianzpartner sowohl auf sicherheitspolitischer Ebene mit den USA. Unter der Regierung Trump war sich Japan dessen aber nicht mehr ganz so sicher, inwiefern man sich auf die Allianzpartnerschaft mit den USA verlassen kann. Und somit hat Japan ein wenig seine Strategie verändert und seine Allianzen erweitert. Und im Prinzip war das der Startschuss, der heute im Prinzip relativ stark ausgeweitet ist.
Jetzt haben wir ganz kurz zu Beginn schon über den G7-Gipfel gesprochen. Der hat vor kurzem in Japan stattgefunden. Es waren noch alle Staatspräsidenten, Staatspräsidentinnen vor Ort. Kontrovers wurde auch die Abschlusserklärung gegenüber China diskutiert. Wie bewertest du zum einen die Ergebnisse des G7-Gipfels, aber auch die Schwerpunkte, die ganz besonders Japan auch in diesem Rahmen gesetzt hat aus deiner Sicht?
Für Japan als diesjährige G7-Präsidentschaft war dieser G7-Gipfel sehr wichtig. Zum einen, um gewisse Schwerpunkte zu setzen. Das ist zum einen das Verständnis der Bedrohung, die aus China kommt, aus der unmittelbaren Umgebung Japans. Zum einen auf militärischer Ebene, militärische Bedrohungen wie auch wirtschaftliche Bedrohungen. Für Japan war es besonders wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass die Ordnung um Japan herum im Indopazifik genauso unterstützt und gehalten werden muss, wie eben auch die Sicherheit in Europa. Selbstverständlich hat natürlich der Krieg in der Ukraine und Russlands Angriff auf die Ukraine eine dominierende Rolle gespielt, durch den physischen Besuch von Präsident Zelensky umso mehr. Ebenso die Notwendigkeit, nukleare Waffen, die Nutzung nuklearer Waffen kategorisch auszuschließen, dieses Zeichen zu setzen. Das war für Japan sehr, sehr wichtig, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Premierminister Kishida aus Hiroshima kommt und eben auch diesen G7-Gipfel ganz bewusst in Hiroshima abgehalten hat, wo damals auch die Atombombe im Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurde. Also der G7-Gipfel war für Japan ein sehr symbolträchtiger Gipfel, vor allem ein Gipfel, um eine Einigkeit zu schaffen, nicht nur unter den G7-Ländern, sondern eben auch den Zusammenhalt der Länder, auch des globalen Südens und aus Südostasien, diese zu integrieren und eine Einigkeit und ein Bewusstsein zu schaffen für die Sicherheit im Indopazifik. Also das ist nach wie vor und war sehr, sehr wichtig für Japan. China hat definitiv einen großen Schwerpunkt gehabt im G7 dieses Mal. Es gibt unterschiedliche Stimmen dazu. Zum einen wird vermutet, dass das Wording hätte intensiver und stärker sein können, als es letzten Endes war. In Kritik steht vor allem, dass man den Zugang zu China etwas vage formuliert hat und von De-Risking spricht statt von Decoupling. Das kann man so oder so sehen. China hat eindeutig einen Schwerpunkt gehabt in der Agenda. Vor allem ist auch zum allerersten Mal nicht nur die wirtschaftliche Bedrohung und die politische Bedrohung Chinas betont worden. Der einzige Kritikpunkt ist momentan, dass zwar Einigkeit besteht, dass China eine Bedrohung darstellt, Jedoch die konkreten Schritte, was jetzt nun in dieser Einigkeit getan wird, noch nicht ganz herauszulesen sind. Der Aspekt wirtschaftliche Sicherheit hat einen großen Schwerpunkt eingenommen, vor allem in Bezug auf China. Das ist auch sehr wichtig gewesen für Japan. Japan ist grundsätzlich ein Vorreiter gewesen. Die wirtschaftliche Sicherheit als solches, als wirtschaftliche Sicherheit gekoppelt für nationale Sicherheit als solches, als Problem verständlich zu machen, ist Japan Vorreiter gewesen. Japan ist auch eines der ersten Länder, die tatsächlich eine Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit entworfen haben, einen Ministerposten zur wirtschaftlichen Sicherheit haben, eine Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit im nationalen Sicherheitssekretariat Japans haben. Also, dass das Thema wirtschaftliche Sicherheit so prominent auf der Agenda gesetzt wurde, wurde ganz bewusst von Japan so gesetzt. In dem Sinne kann man auch von einem Erfolg sprechen. Es wurde eine Kooperationspartnerschaft zur wirtschaftlichen Nötigung ausgesprochen im Rahmen des G7-Kommuniqués. Dort fehlt es allerdings auch noch an konkreter Substanz, wie dieses tatsächlich ausgeführt wird. Letzten Endes kann man sagen, die Probleme sind erkannt, sowohl die politischen wie auch die wirtschaftlichen Bedrohungen. Dort ist Einigkeit ausgesprochen worden, dass es das ist. Aber was dies nun tatsächlich heißt und in welchem Ausmaß, in welcher Art von Strategie und vor allem in was für einer Timeline das Ganze angegangen werden soll, da herrscht noch große Uneinigkeit.
Super spannend. Also Probleme sind erkannt, aber der Weg, mit ihnen umzugehen, ist dann noch offen und bleibt dann in der Zukunft zu beschließen. Jetzt hast du, glaube ich, ein paar wichtige Stichworte genannt, unter anderem, dass Japan wichtig ist für die Länder des globalen Südens oder es auch geschafft hat, Länder aus Asien, Südostasien in den G7-Gipfel einzubinden. Bei den letzten Abstimmungen, beispielsweise zu den Ukraine-Resolutionen in der UN-Generalversammlung, glaube ich, war es für westliche Staaten, insbesondere Europa, die USA, eine durchaus neue Erfahrung und auch schmerzliche Erfahrung zu sehen, dass sich die Welt nicht alleine um die sogenannten westlichen Staaten dreht, sondern die Länder des globalen Südens, sei es aus Asien, aus Afrika, eine eigene Agenda verfolgen, eigene Themen setzen. Man hat das auch zuletzt gesehen, vielleicht bei dem neuen brasilianischen Präsidenten Lula und so weiter. Und kann diese Brücke vielleicht Japan schließen, die jetzt Europa oder die USA alleine nicht schaffen oder gehen können, also alle Länder teilweise auf den Weg mitzunehmen, auch bei Russland Sanktionen mitzunehmen? Ist Japan vielleicht auch der perfekte Vermittler oder ein Land mit höherer Glaubwürdigkeit?
Japan hat die Relevanz des globalen Südens in seiner Diplomatie durchaus erkannt und auch die Notwendigkeit, die Länder des globalen, sogenannten globalen Südens zu integrieren. Und da hat Japan tatsächlich auch bereits vor dem G7-Gipfel eine sehr starke diplomatische Offensive geleistet. Und der Premierminister Kishida ist zum Beispiel das erste Mal seit 7 Jahren, dass ein japanischer Premierminister auf den afrikanischen Kontinent gereist ist, ist hingereist, noch vor dem G7-Gipfel. Der japanische Außenminister Hayashi ist nach Lateinamerika geflogen. Letzten Endes der Zugang Japans und der bewusste Zugang, diese Länder, die noch eine wichtige Rolle spielen, integriert werden müssen in die Diskussion und vis-à-vis der G7-Staaten vielleicht noch eine neutralere Rolle haben, ihnen das Problembewusstsein nahezubringen, das hat Japan durchaus für sich erkannt. Ganz bewusst hat Japan ja den G7-Gipfel stark geöffnet gehabt und 8 Länder über die üblichen G7-Mitglieder eingeladen. Da fiel auch Südkorea drunter, die pazifischen Inseln, selbstverständlich Indien Und auch Brasilien. Also das war ganz wichtig für Premierminister Kishida, und der globale Süden als solches ist auch durchaus die Integration des globalen Südens als solches in die japanische außenpolitische Ausrichtung zu integrieren, ist durchaus ein wichtiger Bestandteil, den Japan auch bewusst angehen möchte.
Jetzt haben wir über wirtschaftliche Sicherheit gesprochen als Konzept und die Wirtschaftskraft Japans sicherlich auch für seine Nachbarn in Ostasien ist sehr, super wichtig und sehr entscheidend. Gleichzeitig ist Japan auch ein Land mit vielleicht keiner einfachen demografischen Struktur und Aufstellung. Das heißt, Elli, aus deiner Sicht und auch mit dem Blick über die letzten Jahre, wie bewertest du die wirtschaftliche Entwicklung in Japan und wo siehst du auch die größten Stärken dieser Volkswirtschaft? Liegt das im Energiebereich? Kann das eine Alternative sein für beispielsweise auch deutsche Unternehmen, die noch viel Fertigung, Halbleiterfertigung in Taiwan oder in China haben? Können da neue Allianzen, Kooperationen entstehen und wo sind aus deiner Sicht wirklich so die großen Felder, wo Japan sich sehr stark entwickelt, aus wirtschaftlicher Sicht?
Japan fährt dort mehrere Strategien und versucht tatsächlich mehrgleisig seine Kompetenzen aufzubauen. Seine Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit hat vor allem das Ziel, als glaubwürdiger und verlässlicher Wirtschaftspartner sein zu können, der gewisse Regeln einsetzt, um ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Kooperationspartner sein zu können für seine Wirtschaft und für eben vis-à-vis China, also als Pendant zu China. Also das ist ganz wichtig, eine vertrauenswürdige wirtschaftliche Kooperation gewährleisten zu können. Gleichzeitig hat Japan natürlich auch sehr starke Beziehungen zu Taiwan, und das liegt vor allem an den natürlich an der Halbleiterindustrie. Japan, die Halbleiterindustrie ist für Japan von entscheidender Bedeutung, und Halbleiterchips werden in vielen typischen japanischen Produkten wie in der Automobilindustrie, in den Videospielkonsolen, in der Elektronik und in anderen Produkten verwendet. Und Japan war der zweitgrößte Exporteur von Halbleiterbauelementen mit einem Exportvolumen von 9,57 Milliarden US-Dollar und einem Importvolumen von 12 Milliarden US-Dollar bis 2021. Und da ja, ist Taiwan als Technologiepartner eben in diesem wichtigen Bereich wie Halbleiter sehr wichtig für Japan, und Japan versucht, Taiwan tatsächlich auch strategisch besser an sich zu binden. Gleichzeitig, obwohl Japan seine eigene Halbleiterindustrie fördert und ausweitet, versucht auch umgekehrt Tokio gezielt um taiwanische Investitionen in die japanische Halbleiterfertigung und vor allem in die Forschung und im Technologiesegment diesen zu stärken. Grundsätzlich möchte Japan seine Konkurrenzfähigkeit in digitalen Schlüsseltechnologien wie eben der Halbleiterproduktion verbessern und natürlich einen großen Beitrag zur Resilienz und Stärkung von Lieferketten beizutragen. Und das zeigt auch, dass Japan tatsächlich seine Partnerschaften für die Halbleiterindustrie ausweitet, wie jetzt auch kürzlich vor dem G7-Gipfel, wo sie den Hiroshima-Akkord mit Großbritannien abgeschlossen haben, die auch eine Halbleiterpartnerschaft unter diesen beiden Ländern intensivieren soll.
Also Halbleiter und industrielle Fertigung im Hochtechnologiebereich sind dann wirklich mit nach wie vor die Schlüsselthemen, die Japan besetzt. Wir haben häufig schon den Elefanten im Raum, China und Taiwan, angesprochen. Japan ist als Inselnation natürlich sehr stark abhängig von Schiffsverkehr. Basically muss alles von draußen nach Japan und von Japan rausgeliefert werden, alles über die See. Japan ist auch in einer Region mit, sagen wir, durchaus schwierigen Ländern, also Nordkorea mit seinen Raketentests, die teilweise in japanische Gewässer gehen, Russland ist nicht weit weg, natürlich China sehr nah dran. Also wenn wir über die Außenpolitik und gerade zum Abschluss auch noch ein Stück weit über ja, das diplomatische Geflecht Japan sprechen, wie sind zum einen wirklich aus seiner Sicht die Japan-China-Beziehungen? Wie haben sie sich auch gewandelt? Und zum anderen beispielsweise Japan investiert auch gerade in Ostasien mehr mit seiner Infrastrukturinitiative als China mit der neuen Seidenstraße, der Belt and Road Initiative. Also Japan ist sich durchaus sehr bewusst, auch wie man Wirtschaft und Finanzkraft einsetzt, um Einfluss auszubauen oder Allianzen zu schmieden. Ja, wie siehst du so dieses außenpolitische Geflecht Japans und wirklich in der Bedeutung für China und Taiwan ist Japan der Schlüssel in dem Konflikt auch zwischen Taiwan und China?
Also die Beziehungen zwischen Japan und China sind sehr komplex und von einer Mischung aus Zusammenarbeit, Wettbewerb und vor allem starken historischen Spannungen geprägt. Die beiden Länder sind durchaus wirtschaftlich nach wie vor sehr stark miteinander verbunden. China ist immer noch eins der größten Handelspartner von Japan. Und Japan ist als Absatzmarkt, Produktionsstandort und Quelle wichtiger Ressourcen und Produkte sehr stark von Peking abhängig. Das ist tatsächlich so. Dennoch versucht ist es auf politischer Ebene, sind die Beziehungen sehr kalt und werden auch sehr kalt bleiben. Japan hat relativ lange Erfahrungen mit Konfliktsituationen mit China, dies auch schon weit vor der Pandemie, wo Lieferketten gestört wurden und auch weit vor dem Bewusstsein, dass China Lieferketten monopolisiert oder instrumentalisiert und auch Seekommunikationslinien, die eben, wie du schon sagtest, für Japan sehr wichtig sind und wovon Japan tatsächlich als Staat und ressourcenarmer Staat sehr abhängig ist, das bewusst unterbricht. Gleichzeitig natürlich auch Mittel nutzt, Länder wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Japan hat 2010 bereits starke Erfahrungen mit China und vor allem wirtschaftlichen Druck, vor allem der beruhte auf dem Inselstreit, den Japan und China historisch seit dem Zweiten Weltkrieg haben, um die sogenannten Senkaku-Jyū-Inseln. Beide beanspruchen es für sich. Für Japan ist es japanisches Territorium und keine ungeklärte Sache. Als Japan diese Inseln verstaatlicht hat, hat China mit einem kompletten Exportverbot der sogenannten Seltenerden, von denen Japan sehr stark abhängig ist, reagiert und hat von heute auf morgen die japanische Industrie in Schlüsselbereichen lahmgelegt. Und seitdem hat Japan im Prinzip schon begonnen, und verstanden, dass man diversifizieren muss, dass dies natürlich nicht schnell geht, dass ein schrittweises strategisches Decoupling notwendig ist, vor allem in kritischen Technologien und in sensiblen Bereichen, und dass man sich Quellen suchen muss, die geopolitisch weniger risikobehaftet sind. Diesen Ansatz verfolgt Japan eben schon sehr lange. Darauf beruht auch sein Bewusstsein für wirtschaftliche Sicherheit und im Prinzip mit diesem Umgang, darauf baut Japan auch sein wirtschaftliches Verhältnis mit China auf. Also China und Japan, man hat immer gesagt, Cold Politics und Hot Economics. Die Hot Economics sind noch natürlich vorhanden und vor allem in weniger kritischen Bereichen vorhanden. Und Premierminister Kishida betont auch, dass er ein konstruktives Verhältnis zu China haben möchte. Dennoch in sensiblen und strategisch wichtigen Bereichen, die Japan für seine nationale Sicherheit definiert hat, führt Japan tatsächlich ein schrittweises, radikales Decoupling ein. Und das ist tatsächlich auch das, was im Prinzip die Beziehungen zu Japan und China weiterhin prägen wird. Das Bedrohungsszenario rund um Taiwan ist für Japan ein völlig reales Szenario und auch hat sehr starke hohe Priorität und wird als ein sehr starkes Bedrohungsperzeption wahrgenommen. Darauf fußt eben auch Japans Diplomatie und Narrativ, wie man mit China umgehen soll. Und daher bemüht sich Japan eben auch sehr stark, das Bewusstsein auszuweiten, vor allem auch im europäischen Raum, dass China militärisch eine starke Bedrohung ist mittlerweile, man nicht genug ausgerüstet ist, diesem zu begegnen und dass es absolut notwendig ist, seine Kapazitäten dahingehend auszuweiten, um sich selbst zu verteidigen. Japan ist schließlich nur 110 Kilometer von Taiwan entfernt. Die südlichste Insel Japans ist Yonaguni. Sobald es tatsächlich in der Taiwanstraße zu einem Konflikt kommt, würde Japan unmittelbar, wenn auch nur durch einen Unfall oder durch einen Fehler, sehr schnell beteiligt sein. Und das Bewusstsein, dass Taiwan ein Problem ist und ein großes Problem werden kann und dass die militärische Aufrüstung und auch das militärische Verhalten um Japan herum von seitens China sehr stark angewachsen ist, dieses Bewusstsein auch eben in weiter Ferne voranzutreiben, das ist großes Ziel von Japan.
Wenn ich das jetzt umrechne in bayerisches Maß, dann wäre das quasi weniger zwischen Japan und China als die Entfernung von München nach Nürnberg. Und das ist ja tatsächlich nicht ganz so weit. Das heißt, Elli, zum Abschluss und in aller Kürze aus deiner Sicht, werden wir mehr Japan-NATO-Kooperation sehen als Antwort auf diese Sicherheitsbedrohung?
Japan hat tatsächlich seinen Zugang zur NATO ausgeweitet und verstärkt. Japan ist im letzten NATO-Summit dazugeladen worden, zusammen mit Südkorea, und öffnet tatsächlich verstärkt die Kommunikationskanäle zwischen NATO und Japan. Die strategische Partnerschaft zwischen NATO und Japan soll erweitert werden und es wird auch ein NATO-Büro in Tokio eröffnet, da nicht nur Japan die Notwendigkeit der NATO als solches versteht, dass die NATO den Indopazifik als wichtigen geostrategischen Raum erkennen muss und eben auch die einzelnen Konflikt- und Bedrohungsszenarien in diesem Land, sondern andererseits auch die NATO Japan als einen wichtigen Akteur im Indopazifik erkannt hat, als eine Informationsquelle, als ein Vermittler, und als eine starke, verlässliche ostasiatische Demokratie und Kooperationspartner. Und da sieht man tatsächlich, also die NATO-Japan-Kooperationsebene, die wird peu à peu verstärkt und gesteigert, da tatsächlich diese Kooperation und diese Sicherung auch Japans auf sicherheitspolitischer Ebene, seine sicherheitspolitischen Allianzen und strategischen Partnerschaften zu erweitern, die über den traditionellen Partner, den USA, hinausgehen, dort NATO als Kontakt und als Austausch eine wichtige Rolle spielen.
Liebe Elli, dann ganz herzlichen Dank für diese wirklich spannende Analyse. Hoffen wir, dass es bei Cold Politics und Hot Economics bleiben wird, auch wenn vielleicht im Moment die Sterne etwas anders stehen. Nichtsdestotrotz, Japan wird uns sicherlich weiter begleiten. Es bleibt eine der Schlüsselregionen, auf die wir weiter schauen. Es wird auch in diesem Jahr vermutlich noch einige Reisen des Kanzlers oder der deutschen Politik, der europäischen Politik in die Region geben. Und ja, wir bleiben natürlich dran und schauen, wie sich die Lage entwickelt. Das heißt, lieber Elli, ganz herzlichen Dank und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Einschalten und dabei bleiben. Und die nächste Folge erscheint dann im Juni.
Vielen Dank.